herzlich willkommen zur zweiten Folge von Oper ohne Ehrfurcht. Als erstes Mal, wir sind wirklich begeistert. Vielen Dank für das viele positive Feedback, nicht nur auf unsere Fotosammlung. Wir waren wirklich sehr erstaunt, dass wir doch so viele Reaktionen gekriegt haben. Und jetzt freuen wir uns, wenn ihr dann in Zukunft auch kräftig mitdiskutiert. Heute geht's mit einer Folge weiter, deren inoffizielles Motto eigentlich lautet Kill Your Darlings. Wir werden heute nämlich über Strauss Rosenkavalier reden und wie schon das letzte Mal hat auch diese Oper irgendwie einen total schönen Dreh, ist irgendwie so ein Full-Circle-Moment heute, weil der Rosenkavalier, Daniel, das war eine unserer ersten Opern, die wir zusammen angeschaut haben. Wir haben ja damals Musikwissenschaft zusammen in Salzburg studiert und dann hast du, glaube ich, irgendwie Karten für die Wiener Staatsoper bekommen.
Ja, wir waren ein Grüppchen von der Musikwissenschaft und wir sind dann gemeinsam alle nach Wien gefahren, um den legendären Otto Schenke Rosenkavalier in Wien zu sehen.
Genau, mit René
mit
Fleming.
Mit René Fleming.
Das war uns damals auch so wichtig, ja. Und das Lustige ist, das ist mir dann auch noch eingefallen, wir haben damals ja netterweise von einer Kommilitonin das Auto nehmen können. Mhm. Und dann musste dieses Auto aber irgendwie abends noch zurück, weil die am nächsten Tag wohin gefahren sind, lange Rede, kurzer Sinn. Wir beide haben uns mit dem Fahren abgewechselt und damit wir nicht einschlafen, haben wir also quasi diese 3 Stunden, die diese Fahrt von Wien nach Salzburg dauert, haben wir eigentlich schon das gemacht,
was wir jetzt auch machen werden.
Wir haben also diesen Abend komplett durchgedreht. Gut, wir drehen jetzt keinen Abend durch oder
wir wollen wir werden auch keine 3 Stunden sprechen.
Nein, um Gottes Willen, obwohl wir das könnten. Da bietet der Rosenkavalier wirklich genügend Futter. Nein, aber wir wollen ja jetzt keine Premierenkritik in dem Sinne machen, das ist uns immer ganz wichtig zu sagen, sondern wir wollen mit dem Stück selber mal ein bisschen ins Gericht gehen. Und wenn wir sagen, es ist unser Lieblingswerk, habe ich mir auch gedacht, dachte ich mir so am Anfang, worüber streiten wir heute eigentlich? Aber da gibt's dann, wenn man genauer reintaucht in den Rosenkavalier, doch finde ich die ein oder andere Sache, die man besprechen kann. Ist der Rosenkavalier ein zeitloses Stück über Vergänglichkeit? Oder ist es ein nostalgischer Luxusartikel, wie ich mal in einer meiner Kritiken geschrieben habe, der nur davon lebt, dass Strauss Musik so wunderbar und so feinsinnig und so detailreich ist. Und auch hier kann man, weil wir letztes Mal gesagt haben, Il Viaggio a Reims ist ein Werk ohne Handlung. So viel Handlung, wenn man es einkocht, finde ich, hat der Rosenkavalier jetzt nicht unbedingt. Oder widersprichst du mir, da also du schaust?
Ich glaube, das Grundgerüst kann man wahrscheinlich relativ kurz und bündig erklären, aber es ist dann, ich glaube, die Kunst im Rosenkavalier liegt einfach im Detail. Und an Details fehlt es, weiß Gott, nicht. Also es ist zeitloses Vergänglichkeit, das fand ich sehr schön. Also das passt sehr gut, ja. Also es ist grundsätzlich keine wahnsinnig komplizierte Story, aber es gibt ganz, ganz viele Details und genau das, glaube ich, macht dann auch den Reiz.
Ja, Zeit ist das Schlagwort beim Rosenkavalier. Und Zeit ist im Rosenkavalier auch stärker als Liebe. Das finde ich auch ganz interessant, weil in vielen anderen Werken immer so die Liebe dominiert über alles. Nee, können wir gerne gleich drüber diskutieren, ob du es ähnlich siehst. Und was ich auch so berührend immer finde, loslassen ist eigentlich der größte Liebesbeweis. Stichwort Marschallin. Ich möchte sagen, unsere Kernthese ist so ein bisschen, der Rosenkavalier, ist er ein unantastbarer Repertoire-Klassiker oder ist er es nicht? Ist das Drama selbst stark genug ohne Musik? Was sagst du, Dani?
Auf jeden Fall. Ich glaube, der Rosenkavalier ist tatsächlich so ein Beispiel, wo auch der Text jetzt wirklich ganz unabhängig von der Musik ein absolutes Meisterwerk ist. Also Hoffmannsthal wirklich Hut ab. Also der Text auch ohne die Musik, wenn du es nur liest, ist ein absolutes Meisterwerk. Es ist absolute Weltliteratur. Und das passiert, glaube ich, selten in der Oper, dass du wirklich ein Textbuch hast, das an und für sich schon wirklich überzeugt. Aber dann natürlich in der Verbindung mit der Musik ist es wirklich eine extrem fruchtbare Erfahrung, ne? Also ich meine, Hoffmannsthal und Strauss haben sich selbst ja ganz uneitel als die Wiedergeburt von Da Ponte und Mozart gesehen. Und ich kann der Idee durchaus was abgewinnen. Also ich finde wirklich, es ist einerseits dieses Textbuch, das wirklich ganz fantastisch ist von Hoffmannsthal und dann die Musik von Strauss. Es ist ein absolutes Meisterwerk, also da auch, wenn es sicher Kritikpunkte gibt, aber es ist wirklich Kritik auf sehr hohem Niveau, würde ich sagen.
Der Rosenkavalier ist eine Oper, die unglaublich viele Zitate hat.
Ja.
also das merkst du auch, wenn du Texte drüber liest, wenn du Kritiken drüber liest, da es sprüht vor Zitaten. Wir könnten mal so einen Carousel-Post auf Insta machen mit unseren Lieblingszitaten. Oh, ja, ja, ja. Da gibt es einige.
Wie viel kann man machen? 20 Stück?
Mindestens. Vielleicht mehrere. Vielleicht droppen wir noch das eine oder andere. Es ist auf jeden Fall auch von diesem kongenialen Duo Strauß und Hoffmannsthal so ein, ja, so ein Abschied von einer Welt, von einem Wien, das es bei genauerer Betrachtung aber vielleicht auch so
nie gegeben hat.
Also das ist schon, und da finde ich, ist auch so eine Gefahr drin, ja, das so zu so einem übernostalgischen Abschied-Schmerzwerk zu machen.
Und so haben sie es tatsächlich selbst gar nicht gesehen. Also es gibt, ich glaube, in einem Briefwechsel gibt es tatsächlich Passagen, in denen sie über die Marschallin zum Beispiel sagen, dass die keineswegs irgendeine alte Schachtel ist, sondern dass sie, das ist eine Dame mittleren Alters.
Nein, Dani, das ist eine Frau Anfang 30, die ist so alt wie ich.
Ich wollte gerade dazu kommen, dass ich wollte gerade sagen.
Pass jetzt ganz gut auf.
Das nehme ich sehr persönlich. Also die sagen tatsächlich Dame mittleren Alters mit Mitte 30, was ich tatsächlich jetzt in unserem Alter etwas schwer verständlich finde, aber vielleicht war das damals auch einfach anders mit der Zeit noch. Aber ich glaube tatsächlich, wie du sagst, dass heutzutage ganz oft da zu viel Zuckerguss drauf geworfen wird. Mhm. Und also diese Nostalgie, diese typisch wienerische Nostalgie, die ist definitiv da. Aber die wird, glaube ich, da wird zu sehr mit der Tube drauf gedrückt irgendwie oft. Also ich glaube, da muss man so ein bisschen loslassen, ist da wieder das Gute. Und man muss es fließen lassen. Also es ist durchaus nostalgisch, aber man darf es auch nicht zu übersentimental machen. Es ist sentimental genug.
Und da wir jetzt schon bei der Marschallin sind, das ist ja die Rolle und bestimmt auch mit die interessanteste Figur in diesem ganzen Figurenkonstrukt, wenn auch nicht alleine. Aber woher kommt denn das, dass die immer so als Grande Dame dargestellt ist? Ich habe mir überlegt, ist es die Stimme, ist es das Fach, dass einfach so ganz junge Frauen nicht singen können?
Ja, das würde ich jetzt gar nicht sagen. Also ich glaube, klar muss man, glaube ich, also die Marschallin ist jetzt auch, glaube ich, stimmlich gar nicht die große Herausforderung. Ich glaube, da geht es wirklich darum, du musst diese Rolle, diesen Charakter spielen können. Und du musst das rüberbringen, was den Charakter ausmacht. Eben dieses Selbstreflektieren über die Zeit, über das eigene Leben. Und das, ich meine, das hat eine gewisse Tragik, dass sie ja quasi diese Beziehung mit dem Octavian selbst beendet, eigentlich Schluss macht, weil sie sagt, in einer Vorahnung oder wie auch immer, quasi, du wirst mich verlassen für eine jüngere und eine schönere. Drum lass uns das jetzt gleich beenden. Also das hat, finde ich, was total Tiefsinniges und Tragisches. Und ich glaube, darin liegt die Schwierigkeit bei der Marschallin. Also die gesanglich ist es, glaube ich, jetzt nicht die große Herausforderung, aber du musst einfach die Details dieses Menschen, dieser Frau irgendwie rüberbringen. Und das, darin ist, glaube ich, liegt die Herausforderung.
Auch da mal wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Der Junge ist 17. Der Typ ist 17 und wird nicht für immer bei ihr bleiben. Muss noch auf die Weide.
Also ich glaube, irgendwo im Briefwechsel gibt es auch eine Stelle, wo ich weiß nicht, Hoffmannsthal, glaube ich, schreibt, von wegen, naja, der Octavian, das ist nicht ihr erster Lover und es wird auch nicht der letzte sein. Also das war halt jetzt für eine Zeit lang irgendwie ihre Affäre, aber das wird...
Ja, ich glaube schon, oder also so kommt es mir auch in der Musik vor, das ist vielleicht eine von den Spusis, eine
die, der Spusis, sicher was bedeutet,
der ihr was bedeutet hat, wo das ist ja immer so die Gefahr, aber und das ist auch so spannend an dieser Figur, finde ich, und das macht sie so ganz besonders, im Gegensatz zu allen anderen. Ganz früh im ersten Akt, schon in diesem berühmten Zeitmonolog, den du schon angesprochen hast, die sieht was, was alle anderen nicht sehen. Und sie akzeptiert es, nämlich die Vergänglichkeit.
Eben, also ich finde die Marschallin eine extrem reflektierte Person. Und es ist ja auch spannend, dass sie ist eigentlich nicht die Hauptperson. Sie ist nicht die Titelrolle. Die Titelrolle der Rosenkavalier ist Octavian, ganz klar. Aber insgeheim, und das weiß jeder, der das Stück gesehen hat und kennt, ist die Hauptrolle eigentlich die Marschallin. Also die Marschallin ist auch die Diva, die am Ende quasi ihr den letzten Vorhang kriegt, weil es einfach die, würde ich sagen, entscheidende Rolle ist. Und obwohl es eigentlich auch gar keine lange Rolle ist, ne? Sie hat ihren ersten Akt, wo sie durchgehend da ist. Und dann taucht sie halt am Schluss nochmal kurz auf. Aber im zweiten Akt kommt sie zum Beispiel gar nicht vor. Mhm. Aber es ist trotzdem irgendwie so die Rolle, an die man zuerst denkt beim Rosenkavalier. Weniger tatsächlich an den Oktavian, der auch in, natürlich im Vergleich zur Marschallin eigentlich so ein bisschen eintönig ist.
Ja, und das ist, finde ich, auch eine Gefahr für Dirigentinnen und Dirigenten, dass diese Musik von Strauss schon passagenweise auch sehr filmmusikalisch ist. Also du kannst das schon sehr breit oder mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, so sämig machen irgendwie. Ja. Und dann sind diese 3 Stunden auch lange.
Ja, also wenn du auch musikalisch da zu viel Zuckerguss draufhaust, dann wird's wie so eine bombige Torte. Das ist dann irgendwie too much. Und da muss ich auch immer an Christian Thielemann denken, der auch da immer sagt, Strauss hat das in der Musik schon alles reingepackt. Du musst da nicht irgendwie nochmal extra an draufhauen, sondern das muss alles leicht und locker irgendwie dirigiert werden. Also da hat er, finde ich, total recht. Mhm. Also, weil ansonsten wird es eben zu schwer und zu bombig.
Ja, aber diese von Hoffmannsthal reingeschriebene Nostalgie, die macht es eben sehr verlockend, sich da auch
aber
zu
da verlieren. Muss man widerstehen können.
Ja, können wir gleich noch ein paar Beispiele bringen, wo das vielleicht geklappt hat oder nicht geklappt hat. Ich möchte trotzdem nochmal auf diesen Nostalgiefaktor eingehen, jetzt dich auch als Dramaturg fragen. Also da steht ja auch sehr viel drin, was dieses Wienerische, also alleine das Finale da im Wald Beisel oder was es dann im Original auch tatsächlich ist. Da ist so viel drin, was man so verkitschen kann. Und es wird auch immer so ganz viel verkitscht. Kann man das nur verkitschen? Funktioniert es nicht ohne?
Es ist schwierig. Ich glaube, dieses Werk ist generell einfach, ich meine, muss man schon sagen, Hut ab, ne? Ich meine, Hofmannsthal war Österreicher, aber Strauss hat das in Musik gesetzt, so dass du meinen würdest, das ist eine urwienerische Oper eigentlich. Mhm. Also das muss man auch als Bayer erstmal drauf haben. Ich finde, der Rosenkavalier ist ein Stück, wo du, es ist eine Gratwanderung eben zwischen du musst diese Story sehr mit den vielen Details und dieser Nostalgie, diesem typischen wienerischen gut rüberbringen, ohne dann eben in diese zu kitschige Seite rüber zu fallen. Und das ist tatsächlich, glaube ich, eine Gratwanderung, weil es geht dann schnell, wenn du dann zu sehr dich in diese Wienerische reinlegst, eben in dieses Kitschige. Mhm. Und das dient der Sache dann, glaube ich, auch nicht. Also es ist sehr, sehr schwierig. Ich würde auch behaupten, dass der Rosenkavalier jetzt ein Stück ist, wo du eigentlich schlussendlich auch jetzt bühnenbildtechnisch und von der Produktion her einfach eigentlich was Ästhetisches hinstellen musst, weil sonst gehen dir die Leute auf die Barrikaden. Also ein Rosenkavalier, der nicht ästhetisch irgendwie ansprechend ist, das kann ich mir in meinem Kopf nicht vorstellen.
Also du musst gute Bühnenarbeit leisten.
Das auf jeden Fall.
Ja, eben um auch wieder gegen dieses Langatmige zu wirken.
Also es muss tatsächlich, also ich sage jetzt nicht, dass er über Puder und Perücke irgendwie sein muss, damit es irgendwie zu Maria Theresias Zeiten spielt, aber es muss irgendwie ansprechend und ästhetisch irgendwie sein, weil das verlangt, finde ich, dieses Stück, das verlangt die Musik, so wie sie geschrieben ist, ohne eben dann aber zu sehr eben ins Kitschige zu fallen. Also ich fand diese Produktion, die wir in glaube ich, beide in Salzburg gesehen haben, von Harry Kupfer, der das eigentlich dann in die Entstehungszeit transferiert hat, das ging erstaunlich gut auf. Weil das war dann alles so ein bisschen jugendstilmäßig eigentlich und es war trotzdem sehr, sehr ästhetisch. Und trotzdem dadurch, dass es in dieser Entstehungszeit vom Werk gespielt hat, hat das eine ganz andere Ebene dazu gebracht.
Also da kannst du quasi mit dem Setting alleine schon, mit dem zeitlichen Setting, nennen wir es so, kannst du viel dagegen wirken. Ist aber auch nicht Harry Kupfer alleine, sondern das ist tatsächlich was, wo viele gerne auch reingehen, so in diese Jahrhundertwendenzeit, Zeit vom Ersten Weltkrieg, um das vielleicht dadurch auch schon zu entfetten?
Ja, das Entfetten und zwar in der Hinsicht, dass natürlich irgendwie die Entstehungszeit ist kurz vor dem Ersten Weltkrieg, kurz vor Ende der Monarchie in Österreich. Und dadurch kriegt das nochmal so einen nostalgischen Faktor irgendwie, der mit diesen ganzen Kaiserin da und die Adeligen, die sich da irgendwie aufführen, nur eben eine ganz andere Ebene aufmacht. Und das hat in der Produktion gut funktioniert, wobei ich auch Produktionen gesehen habe, die das überhaupt in eine spätere Zeit sogar noch irgendwie transferiert haben, wo du hast halt irgendwie Adelige, die irgendwo in einer schönen alten Wohnung wohnen und das hat auch funktioniert. Also es ist, auch wenn da ganz viel natürlich über diese Zeit von Maria Theresia irgendwie an die Wege gesprochen wird, aber es wird so angelehnt, musst du es jetzt nicht unbedingt, finde ich, im verschnörkelten Rokoko spielen lassen. Ja.
Nein, es lässt sich, die Handlung lässt sich definitiv gut rauslösen aus dieser Ursprungsidee. Du kannst das kannst
jedes... Weißt du, die Story ja auch nicht wirklich ausschlaggebend ist, wann es spielt. Das macht ja eigentlich, also so Liebesaffären gibt es, will ich meinen, wenn vielleicht auch nicht in unter Adligen oder sonst irgendwie, heute genauso.
Ja, mit Altersunterschied definitiv. Dritter Akt, auch finde ich so ein Knackpunkt, das kann da auch schnell kippen, dass das so klamaukig wird, weil da geht es ja dann letztendlich darum, den Ochs hinters Licht zu führen oder auflaufen zu lassen. Kann auch schnell so eine Lachparade werden.
Da muss man auch sehr vorsichtig sein. Also so wie es geschrieben ist auch musikalisch mit diesen wirklich eigentlich wirklich schrägen Tönen und mit dieser wirklich derben Dialektart von Mariandl, aka Octavian. Das ist schon so übertrieben geschrieben, dass wenn du da auch nochmal irgendwie einen drauf hast, dann wird es einfach wieder too much.
Ja, lächerlich eigentlich.
Ja. Und das ist lächerlich, es ist so ein bisschen absurd, aber man muss es nicht übertreiben, weil dann verliert es irgendwie, finde ich, seinen Reiz. Also es ist, wie gesagt, eine Gratwanderung, du musst immer schauen, dass du nicht zu sehr in die Extreme gehst, weil ansonsten wird es peinlich fast. Ja. Ja.
Danke für dieses Stichwort. Über eine große Partie haben wir bis jetzt noch gar nicht geredet und die kann wirklich auch schnell peinlich werden. Und das ist der Ochs auf Lerchenau.
Ja, der gute Ochs. Also ich gerade da, finde ich, ist dieses Werk verdammt aktuell, ne? Also mit Sex, MeToo und sonst irgendwie, das ist, kennen wir heute genauso wie offenbar damals. Und darum finde ich eigentlich, hat es eine wahnsinnige Aktualität. Dieser Ochs, gerade in den meisten Produktionen, in diesen älteren Produktionen, ist es halt immer dieser alte, notgeile Typ.
Ja, so ein richtiger Depp
einfach. Das nimmt dem, finde ich, auch so ein bisschen Charakter. Und dann
Ich finde es gefährlich, den als Deppen zu inszenieren, weil dann lacht man immer so ein bisschen drüber. Und wie du sagst, Stichwort MeToo, genau. Das ist absolut nicht okay, was der Typ macht.
Fand das dann eigentlich super spannend an dieser Salzburger Produktion, wo der Ochs ja ein junger Mordskerl war. Mhm. Und das machte den, finde ich, auch viel gefährlicher. Dass der nicht irgend so ein alter Idiot ist, der halt irgendwie bei den Frauenhütern dann Rock schauen will, sondern so ein wirklicher junger Kerl, der da wirklich keine Hehl draus macht, dass er hinter jeder Frau irgendwie her ist. Ja. Shoutout auch an Günter Kreuzberg, der das damals wirklich fantastisch verkörpert hat.
Ja, wirklich, der finde ich, hat eine ganz neue Lesart, also zumindest für mich. Ich hatte das davor noch nicht so gesehen, weil der jünger war und nicht eben dieser gewamperte, depperte.
Genau. Sondern der war wirklich ein gerissener, junger, gefährlicher Kerl. Also ich fand, das Gefahr brachte das für dich irgendwie, dass der eben nicht irgend so ein blöder alter Depp ist. Der ist
sondern so ein richtig schmieriger Schnösel. Und das ist der auch. Das ist so ein, also wenn man die Rolle liest, das ist ja so ein Proll. Das ist dieser Landadel,
böse. Aber ich meine, so ein alter Proll kriegt doch die ganzen Frauen nicht ab, die er offenbar irgendwie da erobert hat. Also das fand ich machte viel mehr Sinn, wenn du so einen gestandenen jungen Kerl hast.
Ja, absolut. Ich finde auch Adelstitel alleine, worum es ja eigentlich geht, dass die Sophie einfach der gute Tausch ist, Geld gegen Titel.
Neureich.
Nee, da muss schon ein bisschen mehr mit. Und da war das, lass uns gern reingehen in diese Inszenierung. Ich habe es tatsächlich auch nochmal nachgeschaut. Ich habe es damals auch geschrieben. Also ich habe die Kritik geschrieben. 2014 war das Salzburger Festspiele. Harry Kupfer, hast du schon gesagt. In einem hochkulturellen Wien in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Das war natürlich im großen Festspielhaus super mit dieser großen Bühne. Da war, ich erinnere mich so im Hintergrund, dieses Wien so ein bisschen weich Sepia gezeichnet. Aber in
Produktion,
so,
es war super, super schön.
Es, wahnsinnig ästhetisch und dann natürlich auch mit toll ausgestattet, eben diese Zeit, diese eleganten Kleider, dann eben der schnöselige Günter Kreuzberg, der der tolle, also das war einfach auch super schön anzuschauen und dadurch vielleicht auch diese Fallhöhe von sehr stark gezeichneten Charakteren habe ich mir da aufgeschrieben auch.
Fand ich auch. Also ich fand die Produktion wirklich, also ich kann es vorher dann eben aus diesen alten Produktionen, die man ja kennt, die ich total schätze, außer dieser alte Otto Schenk, wann ist die? 60er, 70er Jahre. Ja. Die ist natürlich absolut legendär und da ist der Ochs halt dieser alte Kerl da. Und ich fand das eigentlich so spannend bei diesem Harry Kupfer, dass der das eigentlich, ich fand es viel aktueller, dass dadurch, dass du diesen gefährlichen Jungen und gerissenen Fuchs hast. Das machte für mich viel mehr Sinn. Und das machte auch quasi diesen, naja, Kampf kann man nicht sagen, aber diesen Kontrast zwischen der Marschallin und ihm, die ja dann total aufeinandertreffen im dritten Akt, viel, viel stärker. Weil ansonsten ist es immer so die Marschallin, die natürlich viel klüger und gerissener ist, die halt diesen alten Bengel da zurechtweist. Und so fand ich, war diese Kampf kann man nicht sagen, aber diese Konfrontation im dritten Akt viel, viel spannender.
Mhm. Weil wir jetzt bei Günter Grosberg sind, den habe ich dann tatsächlich nochmal gesehen, einige Jahre später in Berlin. Ich habe nämlich diese André Heller-Inszenierung an der Staatsoper in Berlin gesehen, was ja irgendwie auch ein bisschen aufgelegt war oder klar war, dass das sehr bunt wird. Und das war unglaublich schön anzusehen. Also von der Zeit ganz ähnlich angesiedelt. Ich glaube, die Kernidee davon war irgendwie so eine Benefizveranstaltung. Also ein Theater im Theater. Man wohnt einer Benefizveranstaltung, einer einmaligen bei, die im Jahr 1917, ich habe nochmal nachgeschaut, angesiedelt war. Und dann hast du natürlich das japonistische Schlafgemach. Dann natürlich Gustav Klimt an der Wand. Und alles sehr pompös, aber das war mir dann auch eine Spur zu ehrfürchtig, weil eigentlich kein Knacks so in dieser Regie drin war. Das war unglaublich auf dieses Ausstellen, auf diese Schönheit der Musik und das Ausstellen dieser Zeit und der Figuren. Und da gab es nicht so richtig den Bruch oder wenn es gewünscht war, kam es nicht rüber, so wie wir jetzt hier bei Harry Kupfer in Salzburg zum Beispiel hatten. Ich weiß nicht, was hast du noch gesehen? Hast du mal was komplett anderes gesehen? Also jetzt von der Regieidee meine ich.
Ja, komplett anders jetzt würde ich nicht sagen. Also ich glaube, natürlich gibt es das ja lustigerweise die Otto Schenk-Inszenierung in München, es gibt die Otto Schenk-Inszenierung in Wien, die ja wirklich total legendär und war halt eben total alt sind. Also der hat da wirklich jede einzelne Anweisung, setzt der dann total penibel um. Was für heutige Regisseure wahrscheinlich so ein absoluter Albtraum ist. Streber. Aber ich finde den, genau, Streber. In dem Werk, finde ich, geht das so super auf und drum drauf. Die sind ja auch jedes Mal rappellvoll, diese Vorstellungen mit den alten Inszenierungen. Ich glaube, das Neueste, was ich gesehen habe, war eben ich habe ich nicht ganz gesehen, sondern Ausschnitte online. Aus Dresden, glaube ich, war das. Und da war das alles halt so ein bisschen, war das 60er, 70er vielleicht irgendwie von der Mode irgendwie transferiert und das hatte erstaunlich gut funktioniert. Ich kann mich erinnern, das Schlafgemach von der Marschallin war halt so eine riesengroße Altbauwohnung mit ganz schweren Vorhängen und dann sitzt sie oder steht da am Fenster am Ende und schaut da melancholisch raus. Das hat auch super funktioniert. Du musst halt den Ton dieses Werks irgendwie treffen und dann ist eigentlich, glaube ich, egal, wann du es spielen lässt. Und ästhetisch muss es sein.
Ja, ich habe mir mal überlegt, wie weit könnte man es treiben? Und lass uns mal so tun, als hätte ich jetzt eine Regieidee und du als mein Dramaturg musst mir jetzt sagen, ob das taugt oder nicht. Glaubst du, das würde zum Beispiel funktionieren, das ins Hier und Jetzt reinzusetzen, in so eine Unternehmerfamilie und die Marschallin ist meinetwegen CEO und das ist ein Familienunternehmen, das groß geworden ist, wo es Intrigen gibt. Okay, vielleicht habe ich zu viel Succession gesehen.
Musst du sagen, Dynasty denken.
Dynasty ist auch gut, ja. Und Octavian schläft sich einfach rauf.
Ja, könnte man wahrscheinlich probieren, ob das so schön aufgeht irgendwie und ob du damit wirklich auch dir selbst und dem Publikum einen Gefallen tust, ist die Frage. Den letzten Rosenkavalier, den ich gesehen habe, war in Zürich. Das war tatsächlich ganz spannend. Das war eigentlich eine alte Produktion, die, glaube ich, in L.A. vor Ewigkeiten gelaufen ist, die jetzt quasi neu nochmal angegangen wurde von Lydia Steyer. Und Basis dafür waren die Bilder von, wie hieß der, Hellenwein. Gottfried Hellenwein, der Künstler, österreichische Künstler. Mhm. Wenn du ihn siehst, kennst du sicher. Und auf Basis von dessen Bildern haben die quasi drei ganz bunte Akte dort gemacht. Und Lydia Steyer hat das quasi neu in unsere Zeit irgendwie übersetzt. Und da war der dritte Akt. Und das fand ich sehr mutig, kann man durchaus drüber streiten. Ja, so ein bisschen Sadomaso, BDSM-mäßig aufgezogen und dann wurde der arme Ochs, in dem Fall auch wieder Günter Grosberg, mehr oder weniger gefesselt und ausgepeitscht. Also das war ein bisschen wild, aber irgendwie ging das auf. Das war halt kein Beidel, sondern halt ein Bordell.
Vielleicht oder so irgendwas. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Das fand ich auch tatsächlich ganz unterhaltsam. Mhm.
Ja, spannend die Idee mit den Bildern, weil man kann da, finde ich, schon eine Nummer draus machen. Eben auch aus dieser, ich habe es jetzt sehr böse am Anfang gesagt, sämigen Kulisse. Aber wenn man jetzt so Bilder nimmt, da fällt mir jetzt spontan irgendwie so der Swimmingpool ein, Romy Schneider, Alain Delon, wo, wenn du sagst, du verlagerst das vielleicht mal irgendwie so an die Riviera, da sind ja auch haufenweise Leute, die zu viel Geld und zu viel Zeit haben, könnte doch auch ein Ansatz sein. Merkt ja. Man, dass ich Sommerferien brauche?
Also auch Adlige haben Sommerferien. grundsätzlich glaube ich, ist auch quasi das jetzt, also das, was da mit den Affären und so von sich geht, ja, ist ja auch gar nicht unbedingt so typisch wienerisch. Also es sind mehr die kleinen Details, die dabei sind. Ansonsten wirst du so das bei anderen Adeligen in Frankreich oder sonst irgendwo genauso haben. Also das könnte man schon machen irgendwie. Aber das traut sich wahrscheinlich dann auch niemand, weil es dann eben doch in den Details einfach zu typisch Wiener Melancholie ist.
Dann mal ganz provokant gefragt, muss das immer adlig sein? Muss es immer ein adliges Milieu sein?
Naja, das ist ja sowieso alles spannend. Diese ganze Geschichte mit dieser Rose, das ist ja absolut frei erfunden. Dieses Ritual, dieser Überreichung der silbernen Rose, ja, hat Hoffmanns tatsächlich einfach einfallen lassen. Das hat keinerlei Bezug zur Realität. Also das ist ein Ritual, das gibt es überhaupt nicht. Das hat er sich einfach einfallen lassen. Das ist ja schön, aber halt erfunden. So gesehen ist es sowieso eigentlich von der Realität so ein bisschen entfernt. Muss es adelig sein? Ich glaube nicht. Nee, also es ist, glaube ich, schon sehr deutlich so ein bisschen mehr Klassen. Gesellschaft, weil du ja da doch irgendwie so die höhere Gesellschaft und eben die niedrigere Gesellschaft hast, wobei der Ochs ja dann irgendwie eigentlich so ein bisschen einfacher Landadel ja eigentlich auch ein bisschen nicht ganz so hoch steht wahrscheinlich wie die Marschallin.
Faninal, super neureich.
Aber ich meine, mehr Klassengesellschaft gibt es ja heutzutage genauso auch ohne Adel. Also das glaube ich, kann man schon draus machen irgendwie. Man müsste mal da so die eine oder andere Zeile vielleicht ignorieren, aber das ist ja heutzutage sowieso gang und gäbe.
Das wäre dann ja auch dein Job.
Das ist nur die Frage, wie weit kann man gehen, aber man darf da schon was wagen.
Man hat die Erlaubnis von dir. Das ist auch schön, dass du uns das jetzt gibst.
Herr Uhl hat es erlaubt.
Na, dann können wir hier abbrechen. Nein, weil wir wollen ja eigentlich am Ende des Tages immer klären, Repertoire oder raus. Und jetzt haben wir so viel über dieses Wienerische geredet. Und du hast vorhin, finde ich, was total Interessantes gesagt, nämlich diese Otto-Schenk-Schinken.
Also ich will dazu sagen, ich mag diesen Otto-Schenk-Schinken.
Ich mag das auch. Ich habe ein Herz für Plüsch. Und weil es auch, finde ich, so eine Verneigung und eine Verehrung vor dem Ganzen ist, ja, eben vor diesem Wienerischen. Was ich ja auch finde, dass das, wie du sagtest, Strauß und Hoffmannsthal ja auch so angelegt haben. Aber dass diese Häuser einfach spielen, weil es funktioniert, ist das die Legitimation, das immer wieder zu machen und zu machen und zu machen und die Perücken immer wieder aufzupudern und aufzupudern?
Ja, strittige Frage. Die Münchner waren ja so mutig vor ein paar Jahren eben mit Berikowski wieder, ja, eine Neuproduktion vom Rosenkavalier zu wahren. Aber soweit ich weiß, haben die den alten Schenk immer noch sozusagen im Lager ob die nicht sogar die Idee haben, das quasi parallel zu spielen. Da gibt es ja durchaus auch bei der Zauberflöte, gibt es auch, glaube ich, den Fall, wo in Berlin es gibt eine Neuinszenierung und die alte von August Everding. Also das wäre jetzt nicht ungewöhnlich. Ich glaube, in Wien, wenn sollte jemals jemand wagen, diesen Otto-Schenk-Rosenkavalier auch nur einzulagern und einen anderen zu spielen, dann gibt's, glaube ich, dann gibt's Tote.
Ja, da stehen die Fans mit Fackeln also, vor der Tür.
In Wien kennen die damit, glaube ich, keinen Spaß. Da wäre ich tatsächlich vorsichtig. Es hat natürlich irgend sowas Museales, klar. Also der Schenk hat sich da wirklich, glaube ich, auch ganz eng an den ursprünglichen Skizzen von Roller und Max Reinhardt von der ursprünglichen Produktion gehalten. Und das ist natürlich irgendwie total museal und das ist gerade so, dass es nicht so quasi die Produktion von der Uraufführung ist, aber im Prinzip funktioniert es halt und die Leute wollen das auch sehen. Also ich kann mich ja erinnern, in München bei dieser anderen Schenk-Inszenierung, die optisch so ein bisschen anders ist, aber ansonsten mehr oder weniger gleich, gab es immer und Szenenapplaus am Anfang vom zweiten Akt, weil du dann in diesem Stadtpalais vom Faninal bist und die Leute haben applaudiert, weil es einfach so eindrucksvoll und schön ist. Mhm. Und das zeig mir mal, wenn du das irgendwo in ein Business Loft in New York oder so versetzt, da brauchst du, glaube ich, keinen Applaus erwarten. Und dann, klar, es ist jetzt vom künstlerischen Anspruch wenn du irgendwie die Idee hast, du willst was Neues machen, bist du da irgendwie falsch. Aber ich finde, es hat durchaus seine Berechtigung, weil die einfach, gerade diese Wiener Otto Schenk ist einfach so legendär. Und die Leute lieben sie so sehr. Also es gibt Leute in Wien, die gehen da, glaube ich, jedes Jahr zu. Er ist auch jedes Jahr da. Also ich glaube, die Wiener Staatsoper hat, kannst du wahrscheinlich an einer Hand abziehen, die Saisonen, wo kein Rosenkavalier am Programm war. Also es ist, die wissen drum, glaube ich, und das funktioniert halt nach wie vor.
Also ich würde sagen, absolute Überraschung, dass du heute nicht raus, sondern Repertoire zum Rosenkavalier sagst.
Surprise!
Ja, würde ich natürlich selbstverständlich auch keine Überraschung sagen. Ich habe es trotzdem versucht, noch mal so ein bisschen zu hinterfragen. Einerseits ist es museal, es ist auch irgendwie ein Erbe. Aber ich finde auf der anderen Seite, was das so unglaublich repertoirewürdig macht, ist ja auch, dass es einfach eine Message hat, die bis heute relevant ist und die dir auch was zeigt oder wo du was mitnehmen kannst. Ich meine, man kann sich am Ende auch die Augen zuhalten und einfach der Marschallin lauschen, die das einfach eingesteht, dass man immer gegen die Zeit verliert und dass man Dinge auch loslassen muss und dass das so eine unglaubliche Größe hat, Dinge auch oder den geliebten Menschen auch gehen zu lassen. Und das ist für mich einfach nie auserzählt. Und dadurch hat das absolute, ja, es ist absolut repertoirewürdig.
Auch wenn die da in Rokoko-Kostümen irgendwie rumrennen. Ne? Ja. Also das finde ich auch. Also ich finde auch gerade diesen Erstakt, das ist fast mein Lieblingsakt. Also dieser ganze Riesenmonolog eigentlich, auch wenn der Oktavender da später dazu kommt, wo sie eben dann drüber sinniert, über die Zeit und über die Vergänglichkeit. Und das ist so tiefsinnig, da ist so viel philosophisch und da ist so viel drinnen und ich finde das jedes Mal wirklich total erstaunlich. Er gießt sich da in wirklich Reflexionen, die total aktuell heute aussehen. Also ich meine, wir haben unser Alter ja mehr oder weniger preisgegeben, aber ich finde schon auch, das gibt es jetzt so Momente, wo du drüber nachdenkst, dass die Zeit halt irgendwie vergeht und dass dieses Loslassen, das finde ich, ist schon was ich auch in meinem eigenen Leben irgendwie, das spielt schon eine Rolle. Und da muss ich auch immer dann an den Rosenkavalier denken. Und dann kommen wieder irgendwelche Opernzitate aus diesem berühmten ersten Akt raus. Also das, finde ich, hat eine extreme Aktualität. Und allein deshalb, egal wo du es spielen lässt, ist es ein Werk, das jetzt ganz abgesehen davon, dass ich es schön finde und dass es eines meiner Lieblingswerke ist, einfach total aktuell ist und ganz viele Aspekte hat, die wir heute genauso kennen wie vor 100 Jahren.
Ein Dauerbrenner menschlicher Erfahrung.
Aber hallo.
Und würden wir heute, wie viele Jahre später, würden wir immer noch mit dem Auto nachts nach Hause fahren? Nein, weil wir sind auch alt und begrenzt geworden.
Wir nehmen den Zug oder wir nehmen ein Hotel und fahren es am nächsten Tag.
Wir nehmen uns ein Hotel. In diesem Sinne, Rosenkavalier, Repertoire. Und ihr seid natürlich wieder herzlich eingeladen, mit uns zu diskutieren. Seht ihr das genauso? Habt ihr irgendwelche Produktionen gesehen, die wir vielleicht nicht gesehen haben, die vielleicht nochmal ganz andere Drehs gehabt haben? Da würden wir wirklich sehr, sehr gerne in die Diskussion mit euch kommen. Ansonsten freuen wir uns schon auf die nächste Folge. Wir haben so viel Spaß hier. Wir machen das weiter. Und das nächste Mal wird es, ich sag nur Mario, Mario, um etwas gehen, das du, Daniel, selber schon gearbeitet hast. Und mehr sagen wir dazu nicht, außer Servus und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.